Und dann siebst du. Läuft schon?
Ja, machen wir den
Dupe. Dupe. So, Psalm 117. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es müsste der kürzeste Psalm sein. Der Psalm. In zwei Wochen kommt der längste Psalm. Der Psalm. 119. Da freue ich mich schon drauf. Könnte irgendjemand die Tür draußen zumachen? Das wäre echt super. Das ist auch so eine Illusion. Wenn es leise sein muss und du hast Kinder oder irgendwas, dann macht man Psst. Oh, dieses Psst ist lauter, als wenn du sagst, hey, sei mal leise. Und dort kann es besonders laut. Psst. Okay, Psalm 117. Lobt den Herrn, alle Heidenvölker. Nee, alle Heiden. Preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns. Und die Treue des Herrn währt ewig. Ja, Halleluja. Lobt den Herrn. So. Also, die Heiden und alle Völker sollen preisen. Gottes Gnade ist ewig. Und die Treue auch. Lobt den Herrn. Fertig. So. Bis nächste Woche. So ein, ich liebe das hier, weil das ist ja mit dem nächste Woche noch der Psalm so ein, und die Psalmen von, haben wir ja gesagt, von 113 bis 118 wurden halt jährlich zu diesen Feiern halt vom Volk zu bestimmten Zeiten halt gebracht. Ne? Nächste Woche 108, na ist egal, sage ich nächste Woche. So ein, und so war das dreimal mindestens im Jahr, wo dieser Psalm halt von allen gesungen, gebetet wurde, ne? Drüber nachgedacht wurde. So ein, also, und das, selbst da in Gottes großen Gnade halt hat er sein Volk immer wieder dadurch erinnert oder wollte erinnern, so ein, hey, ich bin nicht nur Gott von euch, Israel, von meinem auserwählten Volk, sondern ich bin der Gott aller Menschen, der ganzen Welt. Ne? Und auch sie sollen mich kennenlernen, damit sie mich loben. Und auch sie sollen von mir hören, so, damit sie mich preisen. So, damit sie erkennen, dass ich der gleiche Gott für alle Menschen bin, auch außerhalb von meinem erwählten Volk Israel. Ja. Denn ich bin gnädig über jeden Menschen und ich bin treu in meiner Liebe. Ja. Und dafür bin ich super dankbar. Ja. Also ich muss mich erinnern, so ein, bevor ich überhaupt Jesus kannte, war er in seiner Gnade mir treu. Ne? Im Nachhinein weiß ich, dass er mich begleitet hat. In meinem Dienst hier als Christsohn sehe ich, wie er gottlose Menschen, die ihn noch nicht kennen oder ihn nicht kennenlernen wollen, so segnet. Ne? Wie er selbst bei der schlimmsten Perversion trotzdem die Menschen zu sich zieht und ziehen will. Ne? Das siehst du bei Jesus einfach ganz praktisch. Ne? Da war es egal, ob das ein Prostituierte ist, die ihren Körper verkauft, so viel Geld, oder jemand, der raubt und betrügt, so wie der Zöllner, oder jemand, der absolut nichts weiß, oder ein absolut stolzes Herz hat, und sich über alle Menschen hebt, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. So ein, weißt du, Gott ist da ganz praktisch. Ne? Klar sieht er die Sünde, den Bruch zwischen Mensch und Gott, so die Verfehlung. Aber auf der anderen Seite sieht er auch diese Seele, die er liebt. Ne? Und Gott liebt jeden. Und Gott möchte, dass niemand verloren geht. Ne? Und Gott freut sich über jeden Sünder, der Buße tut und zu ihm kehrt. Über jedes Herz, das ihn sucht, egal wie weit er entfernt ist von der richtigen Lehre. Das ist ein Herz, das nur mal der Schöpfer hat. Und das ist das Herz, das wir kriegen sollen. Das heute oder gestern habe ich das gelesen, wo Paulus halt sagt so, hey, was richtet ihr die da draußen? Die richtet Gott. Lasst die machen, wie sie wollen. Das ist nicht unser Problem. Richtet ihr aber die Sünde innerhalb von der Gemeinde. Von deinem Leben, von deiner Familie, von dem Ort, wo du halt dich triffst mit anderen, da halte es sauber. Da kannst du zwischen gut und richtig entscheiden. Da kannst du auch Maßnahmen ergreifen, um das Richtige zu tun und das Böse rauszulassen. Aber die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen, die sind frei von von unseren Maßstäben, die Gott uns schenkt. Auch wenn sie nicht frei sind von Schuld und bezahlen müssen und sich verantworten müssen, aber Gott erwartet nicht von ihnen, dass sie wie Christen leben. Und auch dafür bin ich sehr dankbar, denn auch da ist seine Gnade. Und früher war ich ziemlich hart. Im Laufe der Jahre bin ich da weicher geworden. Und wünsche jeden gottlosen Menschen, der am Ende seines Lebens an den Ort kommt, wo Gott nicht ist. Wo kein Licht ist, keine Liebe, so keine Barmherzigkeit, wo Tränen sind, und wo man alleine ist, wo es hoffnungslos ist, ich wünsche jedem Menschen das wundervollste Leben, das er hier auf Erden haben kann, bis zu dem Punkt. Dass er Sachen dort hat, an die er sich noch freuen kann, erinnern kann. Von daher finde ich es ziemlich pervers und gottlos, wie manche Christen die gottlose Welt ansehen und die Menschen, die da drin leben. Weil das nicht Gottes Herz ist. Das ist lieblos. Das heißt, man sagt, dieser Mensch ist weniger. Und Christus hat uns genau das Gegenteil gelehrt. Und auch sein Volk hat Gott das lernen wollen durch diesen kleinen Mini-Psalm hier. Hey, denkt an all die, die anders sind als ihr und Jahwe nicht kennen. Mit all ihren Götzen, mit all ihren Sünden, mit all ihrer Gottlosigkeit und Dunkelheit, diese stolz ausleben mit Überzeugung, aber mit all dem vergesst nicht, der Schöpfer ist auch diesen Menschen in ihrem Leben drin und ist barmherzig und treu. Weißt du, mit so einer Einstellung kriegt man auch ein anderes Bild und will zu den Menschen gehen und ihnen Licht bringen. Hab das in mir beobachtet am Anfang, als ich sehr eifrig war. Ich habe vergessen. Also ich habe das nicht so gesehen. Ne? Ich habe Unterschied gemacht zwischen Heiligkeit und unheilig, zwischen gerettet und nicht gerettet, zwischen Licht und Dunkelheit. Aber erst als Gott mir ein Herz gegeben hat, für diese Menschen, die in Dunkelheit sind, als ich verstanden habe, Jesus ist gekommen nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Nicht für die, die sauber sind und ihr Leben im Griff haben und einfach Ordnung machen, sondern für die Gebundenen und für die, die es nicht schaffen, die gefangen sind in ihrer Hilflosigkeit und Schwachheit. Nicht für die, die gesund sind und heilig sind und wissen, wie man sich und sein Umfeld gesund macht. Nee, er ist gekommen für die, die krank sind und die krank machen. Für diese Menschen ist Jesus gekommen und für diese Menschen sind wir auch noch hier und er in uns. Und das ist ein wichtiges Herz, das wir niemals vergessen dürfen. Je mehr wir Gottes Diener sind und je mehr wir Christus ähnlich werden, je mehr wir uns heiligen und das Licht lieben lernen, desto mehr wird uns so klar, wie dunkel eigentlich Sünde ist und Gottlosigkeit und wie hässlich und wie abstoßend. Je mehr du Christus ähnlicher wirst, desto mehr ekelst dich davor, diesen Weg zu gehen, den du vorher gegangen bist. Einfach nur, weil du erkennst, wie schön und wie rein und wie gut alles ist, wenn man sich in Heiligkeit übt und im Licht wandelt. Wenn man die Liebe gibt und sich selbst dafür aufgibt. Wir lernen, das Böse zu hassen. Aber nicht, weil es böse ist, sondern weil es so gegensätzlich ist von dem, was gut ist und was Gott ausmacht. Das ist ganz natürlich. Von daher ist es krankhaft, wenn man als Christ lernt, nur das Böse zu hassen, weil es böse ist, weil Gott das nicht ist. Weil es macht unseren Geist krank, unseren Blick krank, unser Herz krank, auch für die Menschen, die böse, im Bösen sind, weil sie im Dunkeln nur leben. Wir lernen automatisch, das Böse zu hassen. Ohne dass wir die Bibel aufmachen und sagen, ja, Gott sagt das und das, mag er nicht oder tut der Mensch nicht. Das dient zu nichts. In einem Film habe ich mal gehört, und ich liebe den Spruch, halt, und ja, Gott hat diesen Film benutzt, diesen einen Spruch, so um mich da frei zu machen. Hast du das? Jetzt habe ich vergessen. Achso, hast du das Böse nicht mehr, als du das Gute liebst? Und ich kenne viele Christen, die das Böse mehr hassen, als das Gute zu lieben. Und ihr Blick und ihre Predigt ist nur auf das Böse, auf das, was falsch läuft. In der Christenheit, in der Welt, ihre Predigt ist Dunkelheit. Und sie lernen, das Böse zu verstehen und die Gottlosigkeit. Aber in ihrem Blick und in ihrem Denken und Reden hörst du nicht das Licht. Ne? Von daher ist es ein gesundes Herz, ein gesunder Blick, den Gott schenkt, so ein Predigt das Licht. Und damit deckt es die Dunkelheit alleine auf. Ne? Es ist Torheit, und von vielen klugen Köpfen höre ich das immer wieder, aber es ist Torheit, das Böse zu studieren, damit man mit Licht dann reinkommen kann. So, du musst den Koran studieren, und wenn du den verstehst, dann kannst du auch mit den Leuten, das ist absoluter Müll, weil ich habe die Leute beobachtet, die so leben. Ne? Das sind Menschen, die so wie Verschwörungstheoretiker so nur noch einfach das über das andere reden, was böse ist und nicht stimmt und was Lügen sind, aber in ihrem Blick siehst du keinen Jesus. Ne? In ihren Worten lernst du nicht, was denn Gott nur ausmacht und was denn so gegensätzlich ist. Und wenn ich die Bibel lese, allein die Predigten im Neuen Testament von Paulus und Petrus und Johannes und von wem auch immer und von Jesus, die predigen nicht die Dunkelheit. Die erklären nicht Bileam oder die erklären nicht die verschiedenen Dinge von den Gesetzeslehrern oder die erklären nicht die Philosophie der Welt und die sich da eine Gemeinde eingeschlossen, sondern die sagen einfach nur, das ist Gesetz oder Irrlehre oder falsche Lehre, das ist fleischliche Philosophie und Fleischlichkeit, so ein Punkt, und dann erklären sie das Licht. Ne? Wer zu tief in die Dunkelheit guckt, bleibt da. Das ist das gleiche Konzept, wie uns Jesus lehrt, so ein, hey, guck nach oben und nicht auf diese Welt hier nach unten. Und alles, was du hier unten brauchst, werde ich dir geben, und dafür werde ich sorgen. Du versuch deinen Blick ans Licht, auf mich zu halten. Da, wo Hoffnung ist und da, wo Erfüllung ist. Ne? Weißt du, wir sind Heiden. Per Gesetz haben wir kein Recht, überhaupt in den Himmel zu kommen. Wir sind der Beweis eigentlich dafür, was Sünde macht mit dem Menschen. Weißt du, und doch ist es Gott wichtig, uns zu retten. In unserem Leben zu sein und zu wirken. Hey, wir haben noch mehr Anrecht und noch mehr Pflicht eigentlich, unseren Schöpfer zu loben und zu preisen. Nun, die Engel lernen an uns die Gnade, steht in seinem Wort. Ja, weil sie selber alles haben. Aber auch wir sind Engel, Botschafter, wenn du es so willst. Ja, und auch wir lernen die Gnade. Ja. Besonders an denen, die es noch nicht mal gerettet sind. Ja. Also Jesus hat gesagt, einer der Kleinsten. Hey, und wer bin ich, dass ich weiß, wer der Kleinste ist? Das kann jemand sein, der in Drogen auf der Straße sitzt, ganz dreckig, der in Sünde lebt und so weiter, und der aber dann vor Jesus steht, neben mir, durchs Feuer geht, der ganze Mist ist weg, und der ist gerettet. Und ich gucke ihn an und denke, hä? Und von dir hätte ich nicht erwartet, du bist gerettet. Ne? Aber wenn ich einem der Geringsten nicht Wasser gebe, wenn er Durst hat, Kleidung, wenn er friert, irgendwann eine andere Not, so die er hat, ob er nur allein ist, in einsamen Gefängnis, so ein, was auch immer, wenn ich ihm nicht diene mit der gleichen Liebe, als ob er gerettet wäre, in meinen Augen, ne? Nur weil er sagt, er ist Christ und ich mich erhebe und sage, naja, du nennst dich Bruder, aber du bist es nicht, guck mal deinen Mantel an. In der Bibel steht so ein, so wie du lebst, so, da bist du nicht gerettet, fertig, ne? So ein, dann diene ich meinem Jesus nicht und gebe ihm nicht die Ehre. Und das wird er mir dann später vorhalten. Und sagen, hey, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht. Ne? Und das bringt mir halt zum Denken, okay, wer ist der Geringste? Ja. Und ich meine, ich fühle mich oft wie der Geringste zu bestimmten Zeiten. Ne? Aber wer bin ich da irgendwo einen Punkt zu setzen, wo ich sage, der ist nicht gerettet? So im Endeffekt ist es Christus, der entscheiden wird und richten wird, und zwar gerecht, weil er die Herzen kennt. Ja. Und wir sind schuldig, einander zu lieben und zu dienen. Und da möchte ich auf Korinther gehen, weil über seine Barmherzigkeit, Gnade und Treue haben wir genug geredet jetzt erstmal. Ja. Korinther 12. 1. Korinther 12. Ich musste in den letzten Wochen, weil es halt in Psalmen viel darum geht, halt viel nachdenken über, was ist Gott Ehre geben. Ja. Was für Möglichkeiten habe ich denn, ihn zu preisen, und was bedeutet das? Ja. Zu loben und dankbar zu sein. So ein, sind, und ich bin zu einem Schluss gekommen für mich. Ich gebe Gott nur dann Ehre, wenn ich ganz praktisch auch lebe. Ich lobe Gott mit meinen Taten. So ein, ich preise seine Größe in meinem Vertrauen. Und ganz praktisch. So ein, ich bin dankbar in dem, dass ich gebe, weil ich viel habe. So, das ist Lob und Preis und Dank ohne Worte, aber mit Tat. Das ist Liebe. Und ja, wir haben uns bekehrt und wir sind zum Schöpfer gekommen. Wir sind eingepfropft in den Baum Israel, wir gehören zu seinem Volk. Aber ein Christ merkt ganz schnell, dass es einfach nicht befriedigt, nur über ihn zu lesen und zu erforschen, wie seine Gedanken sind, das Böse vom Guten zu trennen. Es befriedigt nicht, sauberer zu sein und Dinge, Siege über Siege zu finden. Es macht nicht satt, zu bitten, nur zu bitten und zu preisen mit Musik. Und es kommt halt, irgendwann kommt ein Punkt, wo man einfach merkt, ich bin unzufrieden, da fehlt was. So sehr ich mich auch anstrenge, ein guter Christ zu sein und wenn Gott zu suchen, aber ich bin nicht komplett. Und das ist der Punkt, wo man anfängt, erwachsen zu werden, so weil Gott einem dann sagt, okay, deine Basis steht jetzt, ich bin fest in deinem Leben, so, aber jetzt wird aufgebaut, dass die Leute auch sehen, dass es ein Tempel ist. So, dass da Leben reinkommt und ein Gottesdienst, wo andere Menschen mich finden. So, mich hören und mich sehen. So ein, und das ist ein wichtiger Teil, den wir nicht vergessen dürfen, die Geisteswirkung, die Geistesgaben vom Heiligen Geist. Und in denen geht es hier um Korinther. Und für mich ist das der größte Teil in meinem Leben, wie ich Gott ehren kann, indem ich Geistesgaben erbitte und gebe. Ja. Denn ohne das bete ich irgendwann nur noch mich an. Ja. Vers 4. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Doch es ist derselbe Herr. Ja, und auch die Kraftwirkungen, die sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Es würde so ein Vers, wo du Dreieinigkeit hast. So ein, der Geist, der Herr und der Schöpfer. Und jedem aber, Vers 7, wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Und Vers 7 ist ein elementarer Vers, der in manchen Gemeinden überlesen wird. Die Geistesgaben steht hier, bekomme ich nicht für mich, damit ich diene und toller Christ bin und was auch immer, sondern die Geistesgaben werden mir persönlich gegeben für die anderen, die da um mich drumherum sind. Ne? Und das ist wichtig zu verstehen. Ne? Ob es nur die Lehre ist und die Erkenntnis oder irgendwas anderes, es ist nicht für mich, sondern es ist für dich. Das heißt, wenn Gott dir was gibt, was für jemand anderes ist, und du gibst das nicht jemand anderes, dann machst du dich schuldig. Weil er gibt dir die Erkenntnis, die du hast, vielleicht, gibt er dir nicht, damit du dich freust, sondern die gibt er dir, damit sich jemand anderes freut. Ne? Und wir gehen mal rein in diese Geistesgaben, die hier aufgezählt sind. Vers 8. Den einen, nämlich, wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Und auch das ist elementar. Ne? Und das werden wir jetzt bei jeder Geistesgabe sehen. Den einen kriegt das, der andere kriegt das. Und der andere kriegt das, ist aber auch alles vom gleichen Geist. Und das nimmt so viel Druck raus, zu manchen Lehren, die ich damals gehört habe. Weil hier steht, ich muss nicht alle Geistesgaben haben. Ne? Sondern ich bekomme eine Sache, vielleicht auch mehrere, kommt darauf an, was ich tue, aber unterschiedlich. Ne? Und jemand anderes bekommt das, was mir gerade fehlt und ich nicht habe. Ne? Deswegen bin ich nicht zu wenig vorbereitet, sondern ich habe das, was ich einbringen soll. Und wenn ich das einbringe und jemand anderes bringt seins rein, so dann ist am Ende des Tages alles reingebracht, was laut werden sollte. Das ist was Schönes. Ne? Von Vers 12 bis 25 oder so geht es um diesen Körper Christi. Ne? Und wir als einzelne Menschen in der Gemeinde sind einzelne Glieder. Er ist der Kopf. Er ist der, der alles entscheidet, der die Synapsen bewegt, und der sagt okay, beweg deinen Arm, fass das an, bring dorthin, Fuß, geh nach da, Herzpumpe, Leber, mach das, was du machen musst, und räum auf, und so weiter. Ne? Er ist das, der bestimmt. Und wir sind vernetzt mit ihm und haben jeder unsere eigene Funktion. Ne? Und auch das verstehen nicht viele, weil es gibt echt viele Christen, die so, vielleicht ist es Eifer, ich weiß es nicht, aber die sich so viel Druck machen, weil sie sagen, ja, ich bin der Leib. Ne? Ich bin Auge und nee, ich bin Hand und Fuß und Leber und Niere und Gelenk und das und jenes ne? Und sie sind überfordert und werden krank. Und Paulus geht da ein, weil bei den Korinthern lief es anscheinend und sagt hey, das Ohr sagt doch nicht zur Hand ich bin jetzt eine Hand oder mach dies oder das. Ne? Das geht nicht. Ein Ohr hört, ein Mund spricht, eine Nase riecht und Punkt. Ne? Und wie wir es gesehen haben, Gott, das Geist, ist der, der bestimmt, welches Teil wir sind. Ne? Und das ist das Schöne und die Vielfalt, diese Geistesgaben werden gegeben, individuell, zu einer individuellen Zeit, damit ein bestimmtes Werk vollbracht werden kann, das Gott will. Und das macht mich zu einer Zeit zu einem Fuß, zur anderen Zeit eine Leber oder mal einen Mund oder mal ein Ohr oder was auch immer so ein, ich zu bestimmten Zeiten muss ich bestimmte Dinge erfüllen, unabhängig davon, wer ich bin oder ob ich das kann. Ne? Ich konnte zum Beispiel nie vom Menschen reden, Gott kommt und dann vom ersten Tag an mit ihm muss ich mit Menschen reden. So, ne? Hat auch eine Lese-Rechtschreibschwäche, mit der Rechtschreibschwäche, die ist immer noch da. So, ne? Aber auf einmal musste ich lesen, ich konnte lesen. So, ne? Weißt du, und das ist wichtig zu erkennen, dass du als Einzelperson, auch wenn du dich nur zu zweit triffst, mit einem Freund oder einer Freundin, die Jesus liebt, dass du eine Funktion hast. Dass da irgendwas ist, was Gott durch dich reden möchte und die Personen zu segnen. Ob es nun durch Ermahnung ist oder durch Erbauung. Aber sobald sich zwei treffen, ist Jesus anwesend. Das heißt, er ist laut und redet und tut und wirkt. Und das ist ein Punkt der Reife und es ist nötig, dass wir das lernen. Ich bin dran mit Kochen. Auch wenn ich nicht kochen kann, ich bin dran mit Kochen und ich muss mein Essen geben. Und auch wenn ich nicht viel zum Kochen habe, ich bin schuldig, dann meinen kleinen Fisch und mein Brötchen zu geben. Und vertraue darauf, dass Gott das vermehrt, wenn es nicht reicht. Aber ich bin schuldig, satt zu machen. Und ich habe was, um satt zu machen. Also wir haben ein Wort der Weisheit. Ist was Praktisches. So, das hat nichts mit Logik zu tun, sondern mit vielleicht Erfahrung oder einem ganz praktischen Ding, was du gibst und was dazu bringt, dass jemand korrigiert. Oder aufwacht. Und was gut macht, was Praktisches. Eine Weisheit ist nicht nur zu reden, Weisheit ist zu tun. Weisheit muss man nicht erklären. Man sieht Weisheit an und erkennt Weisheit und sagt, wow, das will ich auch, das ist gut. Weisheit ist jemand, der in der größten Dunkelheit da sitzt und einfach nur nicht meckert und Angst verbreitet, sondern einfach nur praktisch das lebt so, ja, Gott macht das. Da muss er nicht mal reden oder sie. Du guckst auch diese Person an in deiner Verzweiflung und siehst diese Weisheit lebend und was tue ich? Erkenntnis dagegen ist was man versteht auf einmal. Irgendwas, was man nicht verstanden hat und nicht weiß, wie es geht und so, aber wenn man es hat und bekommt von Gott, dann ist es ganz klar. Ne? Mir ging es oft so. Ne? Mein Pastor, der sagt, hier verlege Abwasserrohre und Wasserleitungen und keine Ahnung, noch nie gemacht, noch nie gesehen. YouTube gab es nicht so. Ne? Also habe ich um Erkenntnis gebeten und bumm, hatte ich einen Plan drin und habe es gemacht. So wie mit den Stromkasten letztes Mal. Ne? Stand da wie blöde, und habe aber vertraut einfach auf Erkenntnis und habe es bekommen. Ne? So ein Erkenntnis habe ich aber auch für Menschen hier zum Beispiel. Ne? Sachen, die ich nicht wissen kann. Und trotzdem bete ich schon, und das ist so oft, dass ich schon vorher bete, ganz klar und so. Ja, die sind jetzt zusammen und was auch immer. Ne? Und am nächsten Tag komme ich und spreche das ganz klar an. Und es ist so. Erkenntnis ist wichtig. Manchmal sind es einfach Dinge, die wir ansprechen hier in der Runde so und du denkst so, das fühlt sich total ertappt. Und dein Blick ist offen. Die nächste ist Vers 9. Einem anderen glauben. In demselben Geist. Und das ist interessant, dass Glauben auch eine Geistesgabe ist. Es ist also nichts, was ich mir erlernen kann oder üben kann. Das ist eine Sache, die ich von Gott bekomme, und zwar in dem Maß, wie ich es gerade brauche in der Situation. Und oft ist es auch so, dass eine Gruppe keinen Glauben hat, aber ein oder zwei Personen haben auf einmal diesen Glauben für die Situation, wo es eigentlich hoffnungslos ist, und da bauen damit den ganzen Leib. So, und wenn du Menschen siehst mit großen Glauben und großen Kraftwirkungen, dann brauchst du da nicht neidisch sein, das Buch lesen, denken, oh, ich bin so weit davon entfernt. Die Leute haben das nur bekommen, um den Dienst zu tun, den sie tun sollen. Die großen Evangelisten, die großen Prediger, so, das waren keine besseren Menschen. Sie haben einfach ein größeres Paket gebraucht, um alle zu bedienen, die sie halt bedienen sollten. Das liegt nicht an meinem Laufen, wie viel Glauben ich habe und ob da Kraftwirkung, Heilung ist oder sonst, Erkenntnis und Weisheit. Nee, es liegt einfach nur an dem, was Gott berufen hat. Manchmal habe ich viel Weisheit und Erkenntnis und manchmal gar nichts. So, ne? Manchmal habe ich viel Glauben und da bemühe ich mich nicht, das ist einfach da und fertig. So, und manchmal habe ich Unglauben und muss danach ringen. Aber in den Momenten, wo ich es brauche, da habe ich es. Ne? Und dann bin ich schuldig zu geben. Einem anderen Gnadengaben der Heilung. Und auch Heilung durfte ich mehrmals erleben und selber habe ich die Gabe bekommen. Und in den Momenten, das ist meine Erfahrung, aber in den Momenten, wo man heilen soll, übernatürlich und sofort, da ist auch der Glaube parallel da und das ist einfach Realität. Du siehst die Person an und auch wenn dein innerer Mensch sagt so, hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose, es wäre peinlich. Aber du kannst nicht anders. Du musst hingehen zu der Person, die Hand drauflegen und sagen, hey, in Jesu Namen, du bist jetzt geheilt. Und die Person ist dann auch sofort geheilt und nicht erst in einer Woche. Ne? Gott hat mich geheilt, meine Migräne ist weg nach einer Woche. Ne? Sondern nein, diese Leute sind dann gesund und zwar sofort. Andere Wirkungen von Wunderkräften. Ne? Und ich kenne das Gefühl, aber das ist so situations- und ortsbedingt, diese Geistesgaben zum Beispiel. Hier in Deutschland sehen wir nicht viele Wunder und viele Heilungen. Und es macht viele deutsche Christen, die sehr eifrig sind, bringt das sehr durcheinander. Bei einer Apostelgeschichte war das doch so. Aber guckst du dann in andere Länder wie Afrika oder wie Südamerika oder Brasilien, was auch immer, so ein Indien, da passieren täglich krasse Wunder und krasse Heilungen. Ne? Dämonenaustreibungen sind da gang und gäbe in normalen Gottesdiensten, auch bei Calvary Chapels. Und hier in Deutschland ist es eher logisch und normal. Ne? So und scheint so weg. Und da kommt man als Christ halt manchmal nicht klar mit und denkt so, dann läuft doch bei mir irgendwas falsch oder bei der Gemeinde oder bei der Theologie, irgendwas stimmt doch nicht. Ne? Also ziehen sie die Leute halt an die Orte, wo Gott so krass arbeitet und reden dem Christen ein, siehst du, nur da ist es wirklich richtig. Ne? Und so kommen die Christen wieder zurück, weil sie Wunder und gesehen haben und Heilungen so, ne, und richten alle anderen wieder nach unten und sagen, du bist nichts wert, du bist zu klein, du bist falsch. Jesus ist noch nicht mal in dir. Aber selber verbringen sie hier keine Wunder. Ne? Aber da sind die anderen dann dran schuld. Ne? Ich habe auch Wunder erlebt. Und Wunder sind Sachen, die sind so klein und winzig und alltäglich. Zum Beispiel wie, ich habe Rasen gesät, es hat wochenlang jetzt nicht geregnet. Ich saß da mit meinem Gartenschlauch, ich brauche 3 Stunden, um dieses Grundstück zu bewässern, weil der Druck so wenig ist. Und ja, aus Faulheit vielleicht oder Bequemheit, aber ich stand halt wieder da und dachte, oh Gott, bitte schick ein paar Tage mal richtig Regen. Und segnet diese Wiese, dass die wächst und nicht die 50 Euro für Grassamen hier weggeweht werden. So, ne? Und ja, regnet. So, für mich ein Wunder, für euch vielleicht, ja klar, war ja klar, dass es regnet, aber hey, der Wetterdienst hat die ganze Woche angesagt, es regnet heute und nicht wahr. Ne? Einmal hat es kurz genieselt oder es war so wie auf der Autobahn fahren, wenn die Fliegen so ranklatschen. Ne? Und jetzt regnet es richtig schön. So, also wenn ich zurückkomme, hoffentlich ist alles grün. So. Aber Gott macht auch heute noch große Wunder. Und das ist eine Sache, die man als Christ erwarten darf und sollte. So ein. Aber man darf nicht erwarten, dass Gott durch mich ein Wunder macht und Heilung bringen will. Ne? Weil dann kommst du zu dem Punkt, dass du zu wenig Heiligen Geist hast und du gar nichts mehr machst, außer zu verzweifeln und deinen Bruder zu richten, der das auch nicht hat. So ein, hier steht einen anderen auch Wirkung von Wundern. Und ja, wenn es nötig ist, tut Gott Wunder und ich durfte es erleben. Aber wir brauchen nicht jeden Tag ein Wunder. Ne, für unseren alltäglichen Mist. So einen anderen Weissagung. Und auch das habe ich so oft erlebt. Ne? Das Weissagung ist einfach ein Blick oder ein Wort oder irgendwas, was zukünftig passiert, was noch nicht da ist. Und wir Menschen sind gefangen im Jetzt. Und in dem, was schon war. Daran können wir uns erinnern. So ein, aber was jetzt ist, weiß ich nicht. Ne? Kann einer von euch kann jetzt gleich tot umkippen? Ich weiß es nicht. Ne? Weil ich ist mir nicht gegeben, Zukünftiges zu sehen. Aber uns Christen ist es doch gegeben, weil Gott zu uns spricht und außerhalb der Zukunft lebt und uns Zukunft gibt. Für, wie wir es gesehen haben, nicht für uns, sondern für den anderen. Ne? Und ich war so frustriert jahrelang über die Gemeinde, da wart ihr noch nicht hier, ne? Und hab's versucht zu manipulieren und mit Kraft zu predigen, so, ne? So der Heilige Geist, die Geistesgaben, so, ne? Dann müsst ihr doch geben, dann könnt ihr nicht schweigen. Erkenntnis, Weisheit, Heilung, Wunderkräfte, so ein Sprachenreden und was auch immer, so ein, das, ihr seid doch alles Glieder, so. Und ich bemühe mich ja in dem, was ich mir gegeben ist, so. Aber warum denn ihr nicht? Ne? Und in jeder Pastorenkonferenz war das eigentlich ein Hauptthema, ne? Dass alle so frustriert sind, dass sie oft nur sich hören. Ne? So. Ne? Und bei einer Pastorenkonferenz habe ich das wieder gehört und irgendwie hat es bei mir Klick gemacht. Das war dann Erkenntnis, so ein, dass ich mich überhaupt nicht beschweren brauche, weil ich diese Geistesgaben jedes Mal, wenn ich mit euch zusammen bin, sehe. Oder nur mit einem Bruder oder einer Schwester, wo man sich zum Essen trifft, so zum Döner oder was auch immer, dass es da ist. Ne? Und dass diese Geistesgaben kommen meistens so natürlich rüber, dass du es überhaupt nicht mitkriegst. Dass das eine Geistesgabe ist, die gerade der Heilige Geist gibt. Ne? Aber doch kennen wir da alle diese Momente, wo nur ein Wort fällt und es trifft uns so krass und verändert die ganze Stimmung und alles danach. Ne? So ein, wir kennen alle das, wo wir wussten, das wird so passieren. Auch wenn ich es nicht glauben kann. Ne? Und wir ruhig wurden im Gebet. Es ist so oft, dass irgendjemand im Gebetsabend oder in der Gemeinschaft halt so irgendwas ganz natürlich sagt, so ein, und du nimmst das für dich. Und du weißt, das ist eine Prophetie für mich. Das ist so. Danke, Jesus. Ne? Oder du liest irgendwas in seinem Wort und weißt genau, das ist dran. Ne? So oft, dass du was beobachtest und siehst, so ein, und Weisheit auf einmal hast und das Richtige tust oder das richtige Verhalten hast. Ne? Weißt, wir haben die ganze Zeit diese Geistesgaben. Das ist nicht. Es wirkt meistens nicht übernatürlich, aber es ist übernatürlich, weil es vom Schöpfer selbst kommt. Ne? Deswegen denke ich, sagt Petrus auch in seinen Briefen und Johannes, erkenne Jesus, erkenne Christus in deinem anderen, in deinem Bruder, erkenne Christus. So, weil er ist nun mal da und selbst wenn du zu zweit oder selbst wenn du alleine bist, so ist Gott da und redet. Ne? So. Wir müssen halt nur sensibel genug sein, das zu verstehen und zu erkennen. Ne? Weil Gott kommt meistens auf unsere Ebene. So. Einem anderen Geister zu unterscheiden, das haben alle Ältesten. Ich habe das auch. Ne? So ein hier war so wenig los, die Leute waren sich schon gegenseitig müde, weil man immer das gleiche Gesicht sieht, immer die gleichen Gedanken. Man kennt sich schon wie in der Ehe. So, ne? Nichts Neues. Auch das Gemecker oder Geheule, es geht immer ums Gleiche. Ne? Man kann auch gar nicht mehr mitfühlen, weil man da ja schon genug getrauert hat. Und ne? Die Gebetsanliegen sind immer die gleichen. Und dann kommt ein junges, neues Ehepaar rein, zum Beispiel. Ne? Voll unterwegs und eifrig mit Jesus. Und alle sind hell begeistert. Oh, die müssen hier bleiben, so im Inneren. Ne? Aber bei mir gehen alle Alarmglocken hoch. Ne? Und das war so oft so. Und das hat mich nicht einmal, hat mich das getäuscht. Und auf einmal bekomme ich Weisheit und stelle die richtigen Fragen. Und auf einmal dreht sich das ganze Bild und es kommt raus, dass die voll die Irrlehrer sind, die gerade Leute fangen für ihre kleine Sekte. So. Ne? Das nennt sich natürlich christlicher Hauskreis, alles gut, so, ne? Aber in meinen Augen ist es der Wolf und der muss erkannt werden. Ne? Dennoch bin ich nicht fähig, Geister zu unterscheiden im Allgemeinen. Weil, wie gesagt, wer ist der Niedrigste? Wer ist groß, wirklich groß im Reich Gottes? Keine Ahnung. Ich kenne die Herzen ja nicht. Ne? Aber es gibt Momente, ich habe ja nicht nur meinen Hirtenstab, ich habe auch einen Stock. Und es gibt Momente, wo jeder von uns einen Stock hat und auf den Wolf droscht. Ne? Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen und einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und hier geht es nicht um dieses Zungengebet, sondern hier geht es wirklich um Sprachen, weltliche Sprachen. Auch das habe ich erlebt. So kein Wort Englisch, sondern ich war, bei dir wünschte ich mir das jetzt gerade wieder, aber wir waren am Strand, alle sind weiter, die Englisch konnten. Aber ich sehe dieses junge Ehe oder dieses junge Pärchen da halt an diesem Feuer sitzen und ich wusste, ich muss dahin. Ich habe mit denen eine halbe Stunde Englisch gequatscht und denen alles über Jesus erklärt. Die haben mir Fragen gestellt, ich habe es verstanden, aber es war nicht übernatürlich. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe geredet einfach. Ne? Und bin ich aus dem Gespräch raus, erzähle ich das allen jubelnd und will den nächsten angehen und das ist weg. Ne? Das hat nichts mit Talent zu tun. Es gibt Menschen, die haben ein Talent für Sprachen. Dore zum Beispiel. Die hört das Wort einmal, das ist gespeichert und die spricht's. Ne? Gibt Menschen wie mich. Ne? Ist nicht so. Ich höre das Wort 100 Mal und für mich ist es immer noch ein Fremdwort. Ne? Aber das sind nur Talente. Ne? Fähigkeiten, die Gott eingibt. Aber eine Geistesgabe der Sprache, da musst du das überhaupt nicht können und überhaupt kein Talent dafür haben. Es ist einfach da und du benutzt es und dann ist es wieder weg. Wenn der Dienst an dem anderen erledigt ist. Ne? So, keine Geistesgabe hast du auf Dauer. Manche Geistesgaben hast du aber für lange Zeit. Ne? Zum Beispiel, solange ich eine Gemeinde führe, brauche ich bestimmte Gaben, um diese Gemeinde zu leiten und zu lernen, ne? Und zu beschützen. Aber ich weiß nur, wie es war. Ich bin zum Glauben gekommen und ich habe die Gabe bekommen zu evangelisieren. Ich war ein Evangelist wie Paulus. So, da konnte kommen, was wollen. Ich habe jeden Tag mehreren Leuten erzählt. Und ich konnte nicht anders, ich wäre explodiert. Ne? Und ich bin nach Leipzig gekommen und von einer Sekunde auf die nächsten war es weg. So habe ich Jesus nie kennengelernt und mich nicht. Ich bin auf die Straße, wollte mit Leuten reden. Es ging nicht. Ne? Also habe ich gelernt, was es heißt, ein Gebetsleben zu führen. Menschen zu lieben, auch wenn ich sie nicht kenne und sie Jesus nicht kennen. Meine Familie zu lieben und ihnen das Evangelium zu bringen. Und wir hatten zweimal eine Woche Gottesdienst, mittwochs und sonntags. Dort und ich, alleine. Jede Woche, ein Jahr lang. Und ich habe gelernt, ein Hirte zu sein. Und ich brauchte dieses Werkzeug, um dann denen zu dienen, die dann kamen. Und ich bin natürlich Evangelist, wie wir alle. Aber ich muss sagen, ich habe nicht mehr die Gabe der Evangelisation, sondern ich verkündige das Evangelium und zwar in dem Bereich, wie ich es machen soll. Von daher brauchst du dich nicht zu schämen, wenn du das auch nicht hast. Erinnere dich einfach mal an die Vergangenheit. Es gab Momente, wo du über Gott geredet hast. Und zwar genau zu den Menschen, zu den Zeitpunkten, wo es dran war. Deswegen brauchst du die Menschen nicht bewundern, die mit jedem über Jesus reden. Es ist einfach ihre Bestimmung gerade und Berufung. Das kann morgen auch schon wieder vorbei sein, dann kriegen sie andere Gaben. Ne? So. Und fällt euch was auf? Hier gibt es kein Zungengebet. Ist eine Geistesgabe in dieser Liste. Ne? Speaking in Tongues. Ist not here. Weil diese Gabe ist die einzigste Geistesgabe, die nicht für andere ist, sondern für mich. Und das ist eine besondere Geistesgabe, die wunderschön ist, vor der sich viele fürchten, weil sie es nicht verstehen oder weil es ein bisschen verrückt aussieht oder was auch immer. Ne, aber die Korinther waren fleißig da drin, in Zungen zu reden. Die waren eine charismatische Gemeinde. Zungenreden war Pflicht. Ne. Und Paulus saß in diesem Gottesdienst und beobachtet halt die Leute, ne, wie sie in anderen Sprachen reden oder in Zungen reden, aber ohne Ausleger. Also ohne, dass jemand übersetzt. Ne, und er sagt, hey, ihr seid echt jung, das ist ein Kindergarten. Guckt mal, wenn irgendjemand hier reinkommt zu eurer Gemeinschaft und euch so sieht, der versteht überhaupt nicht, der geht wohl raus, ist total durcheinander und absolut nicht weiter als vorher, weil er euch nicht verstanden hat. Ne? Vielleicht kommen ein paar Spinner rein, denen es zu langweilig ist im Alltag und sitzen bleiben, sich freuen und mitmachen, obwohl sie Jesus nicht haben. Aber da ist niemand erbaut. Ne? Und Paulus meinte dann, ich rede lieber ein Wort oder 10 Worte, ich weiß nicht mehr, aber ich rede lieber wenige Worte mit einer Sprache, die jeder versteht, als tausende Worte in irgendwelchen Zungen, wo keiner weiterkommt. Ne? Aber ich selber, sagt Paulus, rede mehr in Zungen als ihr alle. Und empfiehlt, dass die anderen das auch machen. Ne? Und diese Zungenrede beweist nicht, dass du ein Christ bist, sondern dass du schwach bist. Und weil du wendest dann Zungenrede an, wenn du keine Worte mehr hast. Wenn du keinen Glauben hast, hoffnungslos bist, wenn du in Sünde bist, wenn du an einem Punkt bist, wo du einfach mehr willst, aber es geht einfach nicht. Weil du alles nicht verstehst, dir alles zu viel ist. Ne? Jedenfalls wende ich in den Momenten die Zungenrede an. Ne? Und dann gehe ich vor Gott mit meinem Herzen und ich fange an, einfach zu reden. Und ja, das ist eine Sprache, die sich immer wieder gleich anhört. Da sind Worte drin, die sind mir so bekannt, die gehören einfach dazu. Und ich weiß sofort, das heißt schon Vater. Soweit habe ich schon übersetzt. Ne? Und obwohl ich nicht wörtlich logisch verstehe, was ich da rede, ich merke, wie es mir einfach gut tut, wie es mich beruhigt, wie es mich Gott wieder fühlen lässt und nah sein lässt. Und irgendwann dreht sich das alles und die Zungenrede hört auf und ich fange an, mit meiner Sprache, die ich verstehe, weiter zu beten. Aber wieder im Geist und voller Hoffnung und im Licht. Ja. Ich kann nur empfehlen, wende das an. Üb dich da drinne. Es ist eine Geistesgabe, ein Geschenk von Gott persönlich, aber nur für dich. Und du brauchst das, wenn er es dir schenkt. Allerdings muss man nicht jedes Geschenk annehmen. Von daher, wenn es dir zu Panne ist, lass es. Macht auch keinen Sinn. Ne? Aber ich kann es nur empfehlen. Und zum Schluss, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und das nimmt so viel Druck aus den Segeln, finde ich. Das bedeutet, in Vers 11, ich kann meine Geistesgabe nicht vermehren, erarbeiten, erbeten oder irgendwas. Ich kann einfach nur versuchen zu lieben, und zuschauen, wie Gott das Richtige tut, in dem richtigen Maß, zur richtigen Situation, für die richtige Person. Aber eins ist halt wichtig, und das steht in Vers 31. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will euch einen noch weiteren, volltrefflicheren Weg zeigen, die Liebe. Aber das kommt heute nicht mehr, keine Angst. Ne? Aber Paulus sagt hier, aber strebt eifrig nach Gnadengaben und strebt eifrig nach der vorzüglicheren. Und da ist halt die Frage, was ist die vorzüglichste Gnadengabe, die ich bekommen kann? Und da musste ich persönlich, auch wenn es allen vielleicht klar ist, aber ich musste da echt lang drüber nachdenken. Ist es Heilung? Oder Wunder, oder ist es Weisheit und Erkenntnis, so wie Salomo das gebetet hat, oder, ne? Und ich für mich bin zum Punkt gekommen, keine von denen ist größer oder kleiner oder wichtiger oder unwichtiger. Wir brauchen ja alles. Deswegen gibt es ja jedem. Aber ich weiß, wie mein Herz ist, und, weißt du, und ich strebe in den Momenten nach der Geistesgabe, die ich brauche für diese Person oder die Personen. Und so bin ich im Gebet und bete nicht für Heilung, weil keine Heilung nötig ist, sondern bete für Weisheit, so dass ich richtig entscheide. Ne? Oder manchmal kämpfe ich lange und eifrig und suche das eifrig nach Erkenntnis und Weisheit, weil ich keine falschen Worte geben möchte. Ne? Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ne? Manchmal ist es Heilung, oder für die ich eifrig bete, ne, weil es so Not ist. Oder für ein Wunder, ne, dass was unmöglich ist, dass so ein Penner zum Beispiel, der sein Leben nicht in den Griff kriegt und voller Schulden ist, so eine Wohnung kriegt, die er nicht bezahlen muss. Ist ein Wunder. Das ist kein normales Ding, so, ne, dass da ein Mensch ist überhaupt, der eine Wohnung hat und sagt so, hey, die schenke ich dir. Auch das ist nicht normal, so, ne, so viele Gebetsanliegen, die hier waren, und die wurden ja alle erhört. Das war auch prophetisches Beten, so, weil wir für was gebetet haben, was noch nicht passiert ist, und dann ist es passiert. Aber was wirklich wichtig ist, und ich bin dankbar, dass Gott mich das wirklich schon früh gezeigt hat und mir aufs Herz gelegt hat, dass ich schuldig bin, eifrig zu sein darin, jemand anderes zu bedienen. Und das ist hundertprozentig bei jedem Treffen, egal mit wem, selbst wenn es nur mit meiner Frau ist, dass Gott, weil er in mir wohnt, was sagen möchte. Dass, weil Gott in mir wohnt, egal ob ich ein kleiner oder großer Mensch bin, so ein Gott irgendwas tun möchte durch mich. Und selbst wenn es mir überhaupt nicht auffällt, ich mein Ding hier mache, ne, und irgendjemand anderes kam, war auch schon, hat mich beobachtet, so, und hat sich bekehrt. Ich habe überhaupt nichts gesagt, überhaupt nichts Besonderes gemacht, aber keine Ahnung. Der hat irgendwas gesehen in dem Moment, was ich noch nicht mal weiß. Aber es ist total egal. Ne? Wisst ihr, wie oft ihr mich schon getröstet oder gerettet habt, einfach nur weil ihr da wart und das gesagt, getan habt, was ihr da gesagt oder getan habt? So viel, wo ich mich ertappt habe, und einfach nur das war eigentlich nichts Übernatürliches, was da kam, so, oder krasse Erkenntnis oder Weisheit, sondern es war einfach nur ihr. Aber trotzdem hat Gott das benutzt, um mich zu reinigen, dass ich Buße tue, mich beschämt fühle oder erbaut fühle, ohne dass da eine Predigt war. Ne? Manchmal sind es wirklich, und das kennt ihr vielleicht, manchmal ist es wirklich nur ein Wort, und das schlägt ein und du kriegst es nicht mehr los. Ne? Oder ein Blatt, das von einem Baum fällt. Das passiert ständig, ne? Aber es gibt halt so Sachen, keine Ahnung, Gott gibt das, ne? Und dieses Volltrefflichste, die Liebe, das ist das, was jeder von uns beständig hat und lernt und darin wächst. Manchmal ist es eine Gabe, aber es ist eher ein Wesen, das in uns wächst, nämlich Christus ähnlich. Aber die Geistesgaben, das ist was, was wir individuell nochmal dazu bekommen, für alle, die um uns sind. Und ich will das, will das für mich nicht vergessen, ne, aber ich will auch euch da ermutigen, wirklich das zu glauben, so dass du ein Glied bist, das wichtig ist, egal was du von dir als Christ hältst. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann hat er auch was zu sagen und zu tun, und zwar nicht durch den Bruder, der neben dir sitzt, oder die Schwester, sondern durch dich. Ne? Und von daher bete ich weiter eifrig, dass ich satt machen kann. Ne? Und manchmal bin ich ein Ohr, jetzt gerade bin ich ein Mund, manchmal bin ich ein Gelenk, das man überhaupt nicht wahrnimmt, aber das so wichtig ist, ne, und einfach nur unterstützt. Weißt du, manchmal bin ich das Arschloch. Aber das ist auch nötig, damit der Mist rauskommt. Ne? Und der Mist auch da bleibt, wo er hingehört, und nicht die ganze Zeit rausdrischt. Ne? Egal, was wir sind, zu welcher Zeit, Jesus ist der, der weiß, wann, was, in welchem Maß wichtig ist. Und da brauchen wir uns überhaupt nicht anstrengen. Wir müssen es nur akzeptieren. Und Vater, dafür danke ich dir, dass ich nicht nur gerettet bin und es mir gut geht und ich sicher bin und deine Gnade da ist, sondern dass ich auch eine Funktion habe, so dass du durch mich redest, auch wenn ich mich selber oft einfach unwürdig finde oder meine, ich habe gerade nichts zu melden oder zu geben, aber du hast es. Will ich, dass du uns da in der Woche jetzt dran erinnerst, dass uns das klar ist, einfach, dass wir mehr sind als nur gerettete Menschen, die mal in den Himmel kommen, sondern dass wir eine Aufgabe haben. Ja, und du genauso hier in der Welt wandeln möchtest, wie du es mit deinem physischen Körper getan hast, ja, nämlich durch uns. So bitte gib uns ein Herz dafür, ja, uns überhaupt aus der Bequemlichkeit rauszuholen und ja, überhaupt zu dem Punkt zu kommen, dass wir für andere bitten wollen. Und ich weiß, dass du das tust zu deiner Zeit und dass du das hier auch machst. Ja, du bist gut. Amen.